Kapitel 12, glaube ich. Ja. Läuft ja. Wir haben es letzte Woche schon mal gesehen in Vers 30. Wenn ich mich rühmen soll, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Ja. So ein ganz berühmter Vers, so ein, den ich langsam erst anfange zu verstehen. So ein, Zweite Korinther 12 sind wir. Ja, aber ich habe nochmal in Kapitel 11, Vers 30 gerade gelesen, weil das ist die Überleitung zu dem, was heute, worum es heute geht. Die Schwachheit. Dass Paulus sagt, ich rühme mich meiner Schwachheit. Weil, denkt dran, da waren diese Apostel, diese Selbsternannten, und die sind aufgetreten in der Gemeinde nicht in Schwachheit, sondern in Stärke. So sauber und so heilig und so mächtig und so autoritär sie nur konnten. Ne? Vielleicht kennt ihr solche Pastoren oder solche Gläubigen, so die man ab und zu mal trifft, ne? Die ein sehr kraftvolles, ein sehr autoritäres Auftreten haben. Ne? Die sagen, wo es lang geht. Ne? Die sagen, was falsch ist, die sagen, was richtig ist, die halt immer wieder ihren Namen, ihren Titel sagen müssen. Ne? So, und da ist hier Paulus, wir haben in den letzten Wochen gesehen, wie er als wahrer, ernannter Apostel in der Gemeinde auftritt. Wie sein Auftreten war, das war in einfachen Worten, als normaler Mensch, als einer von vielen, so, ne, so in Schwachheit halt. Ne. Also 2. Korinther 12, Vers 1. Das Rühmen nützt mir freilich nichts, doch will ich auf die Erscheinung und die Offenbarung des Herrn zu sprechen kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, das weiß ich nicht, Gott weiß es, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Ja, Paulus redet hier von sich, hatte eine krasse Offenbarung, und wurde so wie Johannes, entrückt in den dritten Himmel. Ne? Der erste Himmel ist alles das hier mit der Luft und den Wolken, der zweite Himmel alles das mit den Sternen und so weiter, und der dritte Himmel ist das Reich, wo Gott lebt, mit den Engeln und was weiß ich, was da für Wesen rumkauchen, ne, und rumfliegen mögen sind. Aber und Gott hat Paulus genommen in diesen dritten Himmel. Das ist echt krass. Ne? Und er sagt hier weiter, und ich weiß von den betreffenden Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, das weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf, ne, oder sagen kann. Die Apostel rühmen da sich in der Gemeinde und machen Paulus klein, ne? Gucken, was der für ein Auftreten hat, gucken, wie der redet, gucken, was der tut. So ein, was sind, und das will ein Apostel sein. Ne? Und Paulus muss sich hier im letzten Kapitel verteidigen, ne? Vor seiner eigenen Gemeinde. Und das tut er. Und er sagt, ja, die rühmen sich mit ihren Taten und mit ihren Erfolgen und mit ihren Früchten. So ein, also bin ich jetzt auch mal ein Tor, ein Narr, ein Dummer und rühme mich selbst. Ne? Und letzte Woche haben wir gesehen, wo die ganze Liste da aufzählt, so ein, ich war ständig auf Reisen, immer in Gefahren auf Flüssen, gefangen von Räuber, gefahren vom Volk, vom eigenen Volk, gefahren von den Heiden, gefangen in der Stadt, gefahren in der Wüste, gefahren auf dem Meer, gefahren falsch von falschen Brüdern, in Arbeit, in Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und im Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und in Blöße. Zu all dem kommen doch die ganzen Leute zu mir, ne, der Andrang zu mir und die Sorgen, die ich habe für alle meine Brüder und Schwestern. Ne. Die Woche davor haben wir gelesen, wo er schreibt, was er alles zu tragen hatte für Leid und Sorgen und Ängsten durch seinen Dienst an die Gemeinde weltweit, ne, im Namen Jesu, dass er sogar gesteinigt wurde. Ne, so ein, und Schiffbruch hatte, einen Tag und eine Nacht auf offener See war in der Kälte und, ne? Und er hat gesagt, ja, ich hätte Grund, mich zu rühmen. Aber ich bin kein Narr. Ich brauche mich nicht rühmen, ich rühme Jesus. Ne? Aber er zeigt halt hier der Gemeinde auf, die verwirrt wurden von diesen falschen Brüdern. Hey Leute, ich komme nicht einfach nur euch zu besuchen und euch zu melken und dann gehe ich und mache ein schönes Leben. Ne? Sondern ich muss wirklich bezahlen dafür, dass ich euch was gebe. So, mich hat es wirklich was gekostet, euch zu erreichen und euch zu dienen. Und ich habe auf alles verzichtet und bin mir selbst gestorben. Guckt euch eure großen Doktor, Professor, Apostel an, so, die mit ihrem Titel schwenken, so, aber euch melken. Sie weiden nicht euch, sie weiden sich selbst. So, dann haben wir gesehen, dass Paulus sagt, so, aber ich bin zu euch gekommen, unentgeltlich. Wenn das euer Vorwurf ist und meine Sünde, gut, dann verurteilt mich. Das sind, Paulus ist ein krasser Mann, man fragt sich oft, wie kann ein Mensch so demütig sein? Dieser Mensch hat echt so krasse Wunder gesehen, ist vom Tod auferstanden, wurde entrückt, hat, wie er hier sagt, und anscheinend sagt er das nicht oft, diese Offenbarung, dass er das hatte von Gott. Aber er nimmt es jetzt rein und er sagt, hey, ich habe auch zu rühmen. So ein Gott hat mich ins Paradies geholt. Und ich habe Sachen gesehen und gehört, die man einfach nicht, die so groß sind und so wunderbar, dass man es nicht beschreiben kann. Ne? Paulus ist ja ein theoretischer Mensch. Ein sehr kluger Mensch, ein intelligenter Mensch. Ne? War wahrscheinlich studierte und hatte mehr Wissen als die Reste. Ne? Der war ja ein ziemlich bekannter Pharisäer mit großen Aufstiegsmöglichkeiten. Ne? Großer Theologe, wurde vom besten Theologen, den es damals in der Zeit gab, gelehrt. Ne? Weißt du, aber zum Schluss kommt er zu dem Punkt, aber das alles halte ich für Dreck. Um des Namen Jesu Christi willen. Weil er gemerkt hat, dass Jesus nicht, obwohl er so komplex ist, dass man ihn nicht verstehen kann, sagt er trotzdem, ist Jesus doch für mich so simpel und einfach und so will ich ihn halten. Und wenn ich durch meinen Alltag gehe mit Jesus, dann merke ich das, wie simpel Jesus zu mir kommt. Auf meiner Ebene. Ne? Er kommt nicht als dieser Gott, wenn er geht, stehe ich da wie geplättet und denke, das sind Worte, die ich nicht erzählen darf. Das sind Sachen und Dinge, die ich gesehen habe durch dich in der Zeit mit dir, die viel zu groß sind. Ne? Sondern er kommt auf unsere Ebene runter. Das ist was Wunderbares. Und das unterscheidet Glaube und Gemeinschaft mit Jesus und Gesetzlichkeit und Religiosität. Ne? Du kannst Gott komplexer bauen, als er sich selber zeigt. Und so fangen die Leute an, nehmen die Bibel und zerpflücken es und denken, das ist wahre Geistlichkeit und wahre geistliche Reife. Und wenn man meint, noch neue Lernen rauszuziehen aus dieser Tiefe, die hier schon ist. Wenn man Gottes Wort für Wort so nimmt, wie es hier steht, dann habe ich schon mein Leben lang zu tun, das zu leben. Überhaupt das zu verstehen und zu verbinden. Und wenn die Apostel schon sich beschränkt haben auf diese Worte hier, dann muss ich vorsichtig sein, dass ich nicht anfange, diesen Wörtern nachzulaufen, der Erkenntnis. Weil die Erkenntnis, wissen wir aus 1. Korinther, die Erkenntnis bläht auf. Und ich sehe viele von diesen Heliumballon-Christen durch die Gegend schwimmen. Ja. Gefüllt mit allerlei Worten und Erkenntnissen, aber kommen nie auf den Boden. Ja. Und sobald ein Wind kommt, werden sie dorthin getrieben, wo der Wind so hinweht. So. Ja. Kommen nie zur Ruhe. Kriegen nie eine Füllung, die Gewicht hat. Sondern wenn da sich mal die Schnur löst, dann geht das Helium raus und dann bleibt im Endeffekt nur so ein labbes Ding da. Ne? So, und dann kommt Gott und packt neue Sachen rein. Ja. Chuck Smith hat mal gesagt, in irgendeiner Predigt, mir ist total egal, wie hoch ein Christ springen kann, wenn der Heilige Geist auf ihn kommt. Was mir wichtig ist, ist, wie gerade er läuft, wenn er wieder auf dem Boden ist. Ja? Und das ist ein ziemlich cooler Gedanke, finde ich. Weil ja, Gott hat Erkenntnis und Weisheit und wir werden nie schlau und wir sollen noch tiefer gehen und er wird uns Fleisch geben und wir werden mehr und mehr Erkenntnis bekommen, mehr und mehr Tiefe in seinem Wort und das ist gut und erstrebenswert, aber zuerst muss ich erstmal lernen, gerade zu laufen. Ja. Und solange ich das nicht kann, sagt Paulus, gibt's Milch. Und solange man das nicht kann, nimmt er sich auch nicht mehr in den Mund für seine Gemeinde. Wir müssen nicht erstmal gerade und sauber laufen mit dem Herrn. Die Apostel, die Falschen, die kamen mit ihrer großen Erkenntnis. Ja, so ein, und ja, guckt, wir sind Hebräer. So ein, und guckt, wir sind aus dem Same Jesu. So, wir haben euch was zu zeigen, was zu erzählen. Und die Heiden dort saßen da und dachten, na, ja, dann hören wir mal zu. Ja, so ein, du musst und du darfst nicht. Und Paulus kommt hier, ja. So ein, ich wurde entrückt. Und mir fehlen die Worte. Ich traue mich nicht, diese Offenbarung auszusprechen, weil ich es nicht erklären kann. Richtig, korrekt. Johannes war da ein bisschen anders, der war ein bisschen praktischer. So ein, der hat angefangen, dann einfach zu beschreiben mit seinen einfachen Worten, was er gesehen hat. Ja. Und ich sah Jesus und seine Füße und er glänzte und seine Haare waren weiß wie Schnee und seine Augen glühten und sein, aus seiner Zunge, aus seinem Mund kam ein feuriges Schwert und ne, also alles so bildhaft, in der Offenbarung liest. Andere Worte hat er nicht. So, irgendwie musst du was erklären. Ja. So wie ein Prophet hier, ich weiß nicht mehr, Jesaja, glaube ich, war es, so, oder Jeremia, wo Gott ihm Offenbarungen gibt, eine Vision, ne, und er sieht halt einen großen Adler, aus dem feurige Pfeile schießen, ne? So einen stählernen großen Adler in der Luft, so ein, und ne, er sieht das und er kann es nicht einordnen, er findet nicht die richtigen Worte, also beschreibt das. Ne? Was für uns ganz klar ein Kampfjet ist, aus dem Raketen schießen. So ein, wir haben dafür schon Worte, ne? Wir können schon begreifen. Und so ist auch Paulus hier und er sagt so, Gott hat mir so eine große Offenbarung gegeben und ich schweige darüber. So, ich muss da keine Aufsehens machen. So, ne? Nicht so wie manch andere, der irgendeine Offenbarung kriegt so oder was Besonderes von Gott und gleich kommt, ich habe eine Vision bekommen von Gott. Ne? So, hört mich an. So ein Paulus wendet es clever ein und zwar dann, wenn es dran ist. Ansonsten ist was für ihn. Und das ist ziemlich heftig. Stell mir vor, du wirst entrückt in den dritten Himmel und du siehst, was Paulus oder Johannes gesehen haben. Und dann kommst du wieder runter auf der Erde und stehst unter den Menschen hier, die nur an sich denken. Ja. Und du weißt, du bist Apostel und du bist bekannt in allen Gemeinden. Sogar Petrus hört auf dich, ne, den du kritisiert hast, vor allem. So ein, das sind, da passiert schnell, dass man sich rühmt, aber da ist halt Gott. Und Gott lässt nicht zu, dass wir über unserem Vermögen stolz sind. Sondern wenn wir uns zu sehr erheben, dann will er uns schützen, weil er will uns den Himmel haben und das hat er uns versprochen. Also muss er uns manchmal brechen und demütigen, sodass er uns wieder aufhelfen kann. Ja. So, und das hat er auch mit Paulus hier gemacht, um ihn zu schützen. Pass auf. Vers 4 nochmal, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Wegen eines solchen will ich mich rühmen. Dass so was Krasses passiert ist. Meiner selbst wegen aber will ich mich nicht rühmen, als nur meiner Schwachheiten. Zwar wäre ich, wenn ich mich rühmen wollte, deshalb nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit niemand mehr von mir hält, als was er an mir sieht oder von mir hört. Ja. Ich mag diese Einstellung. Es ist eine demütige Einstellung. Wenn du in die Welt guckst, dann putzen alle an ihrer Fassade nur, ne? So, dass sie jemand sind, so, dass sie ein Auftreten haben, dass man sammelt Dinge, für die man sich rühmen kann, ne? So, das beste Beispiel, das ich so in der letzten Vergangenheit hatte, war mein letztes Klassentreffen. Ja. Wo dann die Fotos schon vorbereitet sind auf dem Smartphone, dass man wischt und gleich sieht, was man alles hat und erreicht hat. Paulus sagt, hey, es geht nicht um mich. Das musste ich lernen. So, es geht um euch. Ich möchte, wenn ich in die Gemeinde komme, dass niemand mehr von mir hält, als ich wirklich bin. Und das finde ich gut. Weißt du, was Paulus hier verstanden hat, ist, ich bin in allem frei. Und mir ist alles erlaubt in Jesus Christus. Aber ich will mich von nichts beherrschen lassen und ich will, dass es zum Guten dient. Ich will, dass es nicht zerstört, sondern erbaut. So mein Auftreten und mein Wirken. So ein, ja, aber ich bin echt. Und ich habe das schon oft gesagt, aber weil es jetzt hier dran ist, wer weiß, wer die Predigten hört, so ein Ich komme lieber hässlich in die Gemeinde und ihr seht, wer ich bin und was ich bin. Und ich habe auch lieber die Leute um mich, die wirklich kommen, wie sie sind, mit all ihren Schwachheiten, ihren Problemen und mit all ihren Dummheiten und ne, weil da fühle ich mich zu Hause, da fühle ich mich willkommen, ne? Weil wenn da, ich bin am liebsten mit einer Person zusammen, die ehrlich ist. Wenn jemand da ehrlich ist und nur Scheiße macht, aber ich gleichzeitig hören darf, dass da Reue da ist und ein Wille, dass es nicht so ist, ne? So, dann ist mir das viel, viel lieber. Dann vertraue ich der Person viel mehr als jemand, der hierher kommt und immer heilig ist, keine Schwächen zeigt, der von sich aus nichts preisgibt. Ne? Das ist eine Person, der ich nicht vertrauen kann, einfach weil ich nicht weiß, wer diese Person ist. Ne? Und Fassaden kenne ich genug. Und Paulus kommt hier so und er hat letzte Woche, haben wir gelesen, oder vorletzte, so ein, hey, wenn ich zu euch komme, dann in meiner Schwachheit, aber wenn ihr wollt, dann komme ich stark zu euch. Ne? Als ich unter euch war, war ich mit schwacher Rede da, aber wenn ihr wollt, komme ich beim nächsten Mal mit starker Rede. Ja. Und so liebe ich das, wie es hier läuft, so, das ist einfach, Gott weiß eh, wer wir sind, es ist schön, an einem Ort zu sein, wo man ehrlich sein kann, ja. Wo man beobachten kann, wie Jesus in Leben reingreift und wie Jesus ein Leben verändert, wie man zugucken kann, wie ein Mensch von innen immer schöner wird und auch von außen her dann als Resultat, ne? Lasst euch nie in diese Zwänge zurückholen, so dass ihr meint, dass ihr euch schämen müsst dafür, dass ihr Mensch seid. Vers 7. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Gott schützt seine Kinder und er weiß, was Paulus braucht. Und Paulus kommt zurück und dann fangen die Probleme an. Ne? Zurück vom dritten Himmel. So ein Dämon, der ihn verfolgt und ihn echt schwer macht. Ne? Irgendeine Schwachheit, irgendeine Sache, die er einfach nicht in den Griff bekommt, die er nicht loskriegt. Ne? Damit er sich nicht überhebt, damit er nicht stolz wird. Bei mir war es das Rauchen. Ich bin zu Jesus gekommen und er hat mich sofort befreit von meiner Drogensucht. Die war einfach weg. Und ich habe es nicht mehr vermisst. Er hat es ersetzt mit was Gutem. Ne? Und ich habe angefangen zu lesen, was ich nie tat. Nur zu beten und nachzudenken. Was ich auch nie tat, so wirklich. Ne? Aber das war weg. Aber trotzdem hat er Sachen gelassen. Ne? Bestimmte Sachen. Bei mir am Anfang, als ich in meiner geistlichen Blubberblase war, in einer Schutzzone, in meinem Embryo, ne? Bis ich reif genug war, rausgelassen zu werden in die Welt, ne, da war es nur das Rauchen. Aber selbst das war ein Stachel, weil die Christen, die da waren, zum Teil mich gerichtet haben, deswegen, ne? Und ich mich immer und immer wieder geschämt habe. Hey Ali, grüß dich.
Hallo.
Aber dieser Stachel, fürs Fleisch, dieser Pfahl, er sagt ja nicht mal Stachel, er sagt ja ein Pfahl. Ne? Das ist das Ding, womit du die Vampire umbringst. Ne? Weißt du, und er sagt so, das tut weh. Und dieser Pfahl hier, diese Anfechtung, die er hat, oder Versuchung, ich weiß nicht. Manche sagen, es ist eine Augenkrankheit gewesen, weil er zu den Galatern sagt, ich kenne euch, ich weiß, ihr hättet eure Augen ausgerissen für mich. Ne? Und irgendwas anderes, was ich vergessen habe, ist auch egal. Was auch immer es war, auf jeden Fall tat es ihm weh und es hat sein Leben echt beschwert. Und es hat ihm immer wieder gezeigt, dass er ein Sünder ist. Ne? Immer wieder gezeigt, dass er schwach ist. Immer wieder gezeigt, dass er nicht dieser Riesenapostel ist, wie manche Menschen ihn halt machen. Sondern ein ganz normaler Typ, wie alle, die in die Gemeinde kommen. Ne? Hey, sei dankbar für diesen Fall. Für all die schweren Umstände, sagt Jakobus. Für all die Versuchungen, die da sind, für all diese Anfechtungen, die Gott zulässt, die er schickt manchmal. Und nicht jede Versuchung und nicht jede Anfechtung ist, oder jeder Grund, warum man zerbrochen ist, ist zur Prüfung. In dem Fall hier lässt Gott Anfechtung zu in schwere Zeiten und ein Punkt, wo man immer wieder auf die Knie kommt, zum Schutz. So. Ne? Lesen wir weiter, Vers 8. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebetet, dass er von mir ablassen soll. Aber er hat zu mir gesagt, lass dir meine Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Wir dürfen beten gegen unsere Umstände. Wenn irgendwas ist in unserem Leben, was uns beschwert, was uns runterzieht, was uns zu viel ist, was uns Sorgen bereitet, wo wir Angst haben, wo wir gern mehr hätten und meinen, wir haben zu wenig, wir dürfen uns richtig auskotzen bei Gott. Und doch Paulus kam hier mit seinem Problem und hat gesagt, nee, ich möchte damit nicht leben, ich möchte, dass das Problem gelöst ist. So ein, ne, und er ist zu Gott gekommen und hat ihn dreimal gefragt, Herr, nimm das von mir. So ein, aber Gott hat gesagt, nee, das brauchst du, das lasse ich. Ich nehme dir das nicht. Ich weiß, es zerbricht dich jedes Mal dein Leben lang, bis du bei mir bist. So ein, aber ich lasse dir das. Freu du dich an meine Gnade, dass du errettet bist und ich mit dir bin. Ja. Und so haben wir alle unsere Sachen, die Gott lässt. Manche fragen sich, warum habe ich so wenig Geld, so ein, dass ich gerade so um die Runden komme, so ein, ne? Ja, aber die andere Frage ist, wir wissen nicht, was wäre, wenn wir so viel Geld hätten, dass wir uns darum nicht mehr sorgen müssten. Hätte ich so viel Geld, dass ich mich nicht mehr sorgen müsste, dass ich nicht mehr fragen müsste, so, dass das Thema einfach weg ist, hätte ich wirklich so viel Geld, weiß ich, bin ich mir sicher, ich würde Abwege gehen. Ich könnte damit nicht umgehen. Also hält Gott mich am Boden, dass ich vertrauen soll. Und es hält mich bei ihm. Bei anderen ist es eine Scheidung oder dass jemand stirbt, Kinder oder sonst was. Bei anderen ist es eine Sünde, die immer und immer wieder kommt. Bei anderen, so wie Spurgeon, ist es Depression. Eine tiefe Depression und Traurigkeit sein Leben lang, aber wenn er auf der Bühne war, den Leuten erzählt hat von Gottes Wort, kam der Geist und er hat die Freude am Evangelium gehabt. Aber beim Vorbereiten war diese Freude nicht da, sondern er war immer depressiv. Ja. Bei anderen ist es Krankheit. Ja. Und wir brauchen das manchmal. Dieser Moment, wo Gott in einem Leben irgendwas zulässt, wo wir sagen, das zerbricht mich. Das bringt mich ans Ende und ich verstehe nicht, warum. Aber die Frage ist nicht warum, sondern die Frage ist, und das Wichtige ist, kann ich akzeptieren, dass Gott einfach Nein sagt? Kann ich akzeptieren, dort zu leben, wo er mich gerade reinstellt, mit dem, was er mir zur Verfügung stellt, im Vertrauen darauf, dass es reicht? Kann ich ihm so weit vertrauen, dass ich sage, an deine Gnade genügt mir? Oder bitte ich weiter und weiter und suche weiter und weiter Möglichkeiten, rauszukommen? Dann ist da keine gute Frucht am Ende. Weil manchmal lässt Gott auch zu, dass wir uns die Sachen nehmen dürfen, dann weil wir nicht aufgeben. Ne? So, und dann erkennen wir, warum wir es hätten nicht haben sollen. Weißt du, alles dient uns zum Guten. Freut euch in diesen schweren Zeiten. Und Paulus hat gesagt, ich freue mich an meinen Verfolgungen, ich freue mich an meinen Schwächen, ich freue mich an den Qualen, die ich erleiden muss. So, ich freue mich an Anfechtungen und Versuchungen. So, warum kann er das sagen? Aber wie kann er das sagen? Ich verstehe das nicht. Echt? Ich kriege das nur nicht hin. Also wenn es bei mir scheiße läuft, dann fange ich erstmal an zu meckern innerlich. Mich unwohl zu fühlen und irgendwie zu versuchen, da rauszukommen. Aber die Sache ist halt... dass wir uns nicht immer gleich geprüft fühlen und uns auch nicht immer gleich annehmen, dass Gott irgendwie irgendwas verändern will. Manchmal will Gott einfach, dass es so bleibt. Weil er einfach weiß, wie wir uns eh nicht packen. So. Und hier kommt Paulus zu dem Punkt, dass er sagt, okay, ich nehme deine Gnade an. Du wirst dieses Leiden nicht von mir nehmen. Und ich habe akzeptiert. Und du siehst, was Gott aus so einer Schwachheit machen kann. So ein, was Paulus alles Krasses getan hat, wie viel Frucht er gebracht hat, so ein, wie viel Leben er gerettet hat und verändert hat, so ein, wie viel er auch verzichten musste und trotzdem Freude fand, wie viel genommen wurde von ihm und trotzdem hat er weiter und weiter gegeben. Selbst in den letzten Atemzügen, als er im Knast war und wusste jetzt, ich werde sterben, Selbst da hat er gebetet und geschrieben. Und er hatte immer zu geben. Warum? Weil er am Boden war. Und Gott hat ihn am Boden gehalten. Und er fühlt sich nicht bestraft, sondern gesegnet. So, weil Gott züchtigt, wen er liebt. Und manche Züchtigungen sind wirklich ein Beweis dafür, dass er mich liebt. Manche Täler, durch die ich gehen musste, sind wirklich der Beweis dafür, dass Gott weiß, wie er mit mir umgehen muss. Und im Endeffekt weiß ich aus all dem, wo ich so verzweifelt war und zerbrochen und dachte, ich komme da nicht raus, weiß ich jetzt im Nachhinein auf dem Rückblick so ein, Mann, ich kann so dankbar sein, dass es so lief, weil ich sehe, was es bewirkt hat. Weil Gott setzt an einem Punkt in unserem Herzen an zu bauen, um einen anderen Punkt in unserem Herzen zu heilen. Und der Punkt, mit dem er angefangen hat, den manchmal lässt er den einfach. Und mir zeigst du diese Riesengnade, wie Paulus dir erkennt. Und ich glaube, deswegen konnte er auch mit der Schwachheit der Gemeinde umgehen. Nicht so wie die selbsternannten Apostel oder die gesetzlichen Lehrer oder die religiösen Typen, die da in der Gemeinde kamen. Jemand, der seine eigene Schwachheit nicht akzeptiert, akzeptiert auch die Schwachheit der anderen nicht. Und das siehst du bei gesetzlichen Leuten sehr stark ausgeprägt. Die können mit Schwachheit nicht umgehen, mit ihrer nicht, weil sie es verleugnen und meinen sie, Gott erwartet, dass man er ist und stark ist. Und sie fangen an, die anderen Schwachheiten aufzupieksen. Es zerstört, es macht kaputt. Gott hier denkt genau andersrum. So ein Paulus sagt, ich rühme mich meiner Schwachheit, weil ich weiß, dann erlebe ich die Kraft Gottes. Wenn ich weiß, dass ich schwach bin, dann gehe ich auch mit Gnade mit den anderen um. Warum? Ich weiß, was für ein Sünder ich bin. Ich lebe jeden Tag in dem Bewusstsein und darf jeden Tag die Gnade erfahren, dass Gott trotzdem mich benutzt und mit mir weitermacht. Und so sehe ich meine Brüder und Schwestern und weiß, kann die Schwachheit auch akzeptieren, weil ich weiß, sie brauchen genau die gleiche Gnade wie ich. Auch in der Ehe ist es so schwer manchmal, ne? So die Schwachheit des anderen zu akzeptieren und damit zu leben und das zu ertragen. Manchmal ist es leichter, manchmal schwerer, aber wir wissen, was Gott will. Er will, dass wir dann ihm vertrauen. Und wenn ich sehe, wie viel Gnade ich brauche für meine Schwachheiten, meine Probleme, für das, was ich meiner Frau antue, bewusst oder unbewusst, ist das Mindeste, dass ich ihr genau die gleiche Gnade zuspreche. Ne? Wenn du überlegst, wie Gott mit uns umgeht, so wie er auf uns sieht, ne, wir haben das in den Propheten jetzt letztens gelesen, so ein, wo, oder ich in meiner Andacht, weiß ich nicht, so ein, aber wo Gott guckt auf sein Volk und er sieht sie und er sagt so ein, ich sorge Tag und Nacht, ich beobachte euch und ich bin mit jedem einzelnen von euch so ein, und ihr hurt auf den Hügeln rum, vor meinen Augen, geht ihr fremd. Jeden Tag und immer wieder. Und ihr kommt zu mir und ich nehme euch auf und ich mache euch sauber und ich sag euch, dass ich euch liebe und ihr geht von mir weg, freudestrahlend und hurt weiter. So. Ne? Und trotzdem ist er hier und trotzdem ist er mit uns. Immer wieder gnädig, immer wieder treu. Warum? Weil wir Jesus haben. Weil wir einfach nicht so leben können, wie Gott lebt. Sondern wir haben das Opfer angenommen, das er uns gegeben hat. Das Opfer. Jesu Christi. Und das ist die Kraft, die wir haben. Und Paulus sagt, ich konzentriere mich auf meine Kraft. Und meine Kraft kommt nicht aus mir. Und das bin nicht ich. Meine Kraft ist von außerhalb. Meine Kraft ist Gott. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten. Ich habe Wohlgefallen an Misshandlungen. Deswegen habe ich auch Wohlgefallen an Nöten und an Verfolgungen, ja, selbst an Ängsten, um Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das spricht absolut gegen das moderne Denken, ob in der Christenheit oder außerhalb, ist egal, selbstbewusst. Du musst selbstbewusst sein. Wir gehen mal zum Psychiater, dass wir mal ein bisschen selbstbewusst kriegen. Ne? Dass wir an uns wieder glauben, dass wir wer sind und was können. So. Ne? Dass wir stark sind und dass wir fähig sind, alles in die Reihe zu kriegen. So ein, weißt du, dass die menschliche Kraft und die menschliche Einsicht, so ein, die menschliche Weisheit und die menschliche Philosophie und Psychologie reichen, um meine Probleme zu lösen und mich rauszuholen aus meinem Tief. So ein, aber das ist alles Kacke. Das stimmt nicht. Ich brauche die Philosophie und die Psychologie, die Gott mir gibt, um gesund zu werden. Ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes, um meine Seele heilen zu sehen. So ein, ich brauche Erkenntnis und Weisheit von einer persönlichen Beziehung von Jesus, so ein, um zu wissen, was der nächste Schritt ist, was er will. Und nicht, was mein Kopf meint zu wollen oder meine Gemeinde oder irgendjemand anderes. So ein, weißt du, er ist mein Lehrer, sagt Jesus. Ich komme wieder in einer anderen Form, aber ich komme wieder. Und ich werde in euch wohnen und ich werde kommen, um euch zu lernen und zu leiten und zu trösten. Das ist all das, was die Menschen sich wünschen. Das ist all das, was die Menschheit braucht, um zu leben, um Frieden zu haben. Sie brauchen Führung, eine gute Führung, eine gute Leitung. So ein, sie brauchen das richtige Wissen, um richtig entscheiden zu können, was gut und schlecht ist, um verstehen zu können, was verstanden werden muss. So ein, weißt du, und sie brauchen Trost. Die Seele braucht Trost. Unsere Seele schreit zu Gott. Das ist der Bereich in unserem Herzen, das vor Gottes Thron kommt und sich ausheult. So ein, das zerbrochen ist, das krank ist. So ein, die Seele ist der Bereich, der geheilt wird, geheiligt, heil. So ein, wird gesund gemacht. So ein, wieder von dieser Sünde. So ein, von all den Verletzungen, die einem angetan wurden. Und auch da sagt Gott, ich will das sein, dieser Bereich, der dich tröstet. Und wenn ich Trost suche, dann bedeutet das nicht, dass meine Probleme gelöst werden sollen, sondern wenn ich Trost suche, dann will ich verstanden werden. Und der Einzige, der mich wirklich verstehen kann, meine Motive, warum überhaupt oder weshalb, oder die Motive des Nächsten, der mich verletzt hat, warum überhaupt hat er das getan oder weshalb, so ein, weißt du, das kann alles nur Gott wissen. Und jedes Mal, wenn ich Trost suche bei meinem Herrn, weil ich Angst habe, weil ich gebrochen bin, weil ich verletzt wurde, weil ich zornig oder bitter oder wütend bin, oder im Rausch von irgendwelchen Leidenschaften, aber jedes Mal, wenn ich Trost brauche, so in diesen Punkt der Ruhe wieder, ja, diesen Ort, wo ich zum Stillstand komme und meine Seele schweigt, so ein, weißt du, ich komme immer getröstet raus von Gott. Er lässt mich nie allein wieder rausgehen. So ein, und das ist es eben. Lehre, Leitung und Trost. Gott möchte, dass wir mit unserem Kopf zu ihm kommen und er möchte das füllen. Gott möchte, dass wir mit unserem Körper kommen, mit unserem Plan, mit unseren Visionen, mit unseren Leidenschaften, mit allem, was wir uns wünschen, mit unserem rechten Sohn. Und er möchte uns gut leiten, weil er genau weiß, was wirklich gut für uns ist. So ein, und er möchte uns trösten. So ein, Paulus sagt hier im Grunde, so ein, ich möchte Jesus. Wenn ich ihn habe, laufe ich richtig. Und dann kann kommen, was will, und dann kann ich tragen, was ich will. Ich weiß, ich bin vorbereitet und ich werde es tragen, mit Freude. Weil ich auf ihn sehen kann und ihn in meinem Leben habe. So. Und wenn du zerschossen bist, keine Hoffnung mehr siehst in deinem Bereich, wenn du Trost brauchst, wenn du Leitung brauchst oder wenn du Erkenntnis brauchst und Weisheit für deine Situation, dann hör auf zu heulen und hör auf aufzugeben, sondern geh zu Jesus, damit er dir das volle Paket geben kann, das er baut und nicht zerstört. Und in manchen Situationen ist es unmöglich, scheint's, und schwer. Aber darum geht's nicht. Dort und ich waren ein Punkt in unserer Ehe, wo wir echt aufgegeben haben, fast. Und ich bin dankbar, weil wir haben jeden Tag Gott gesucht und irgendwie hat er uns zu einem Punkt gebracht, wo er uns gezeigt hat, immer wieder bestätigt hat, selbst wenn ihr gerade keinen Glauben habt, ihr dürft hoffen. Ich werde das segnen. Ich werde das heilen. Ich mache das Unmögliche möglich. Aber zuerst muss ich euch noch ein bisschen brechen. Weil da Sachen in eurem Denken in euren Herzen ist, die euch daran hindern, gesund zu werden. Und das hat er gemacht. Und das hat ewig gedauert, Jahre. Ich habe mich geschämt vor meinen Kindern. Ich habe mich geschämt vor der Gemeinde, wenn ich das erzählt habe. Oder wenn sie uns hier gehört haben, wie wir gestritten haben vielleicht. Ich habe mich geschämt vor meiner Frau. Ich habe mich geschämt vor Gott und vor mir selbst. Aber es ging nicht anders. Aber meine Hoffnung war Jesus. Hey, und er hat das Problem gelöst und viele andere mit. Weißt du? Lass dich zerbrechen und freu dich daran. Aber tu, gib dabei nie die Hoffnung auf. Denn die, die Gott lieben, denen dienen wirklich alles zum Guten. Selbst der Ehemann, der ein absoluter Trottel ist. Ne? Aber im Endeffekt zählt nur eins. Jesus. Und wenn du einen Menschen siehst, einen Bruder oder eine Schwester, mit dem du immer im Konflikt bist, aber du siehst, dass der Bruder oder die Schwester Jesus sucht und Veränderung will, dann kannst du hoffen und glauben, weil dann wird Veränderung kommen. Siehst du den Bruder oder eine Schwester, mit dem du immer Probleme hast, und du weißt und siehst, Jesus ist egal, dass er nicht oder sie nicht Jesus sucht, nicht Veränderung möchte, ne? Dann kannst du gern die Hoffnung aufgeben. Oder dich bemühen, dass dein Bruder oder deine Schwester wieder zu Jesus kommt. Aber da, wo Jesus ist im Zentrum, da gibt es Heilung. Paulus weiß das. Paulus hat das akzeptiert. Und ich bin dankbar, dass ich das akzeptieren darf für mich, sodass ich nicht wie manche Christen, die hierher kamen zu unseren Gottesdiensten und nach dem Gottesdienst meinten, hey, du bist der Pastor. Du kannst aber hier nicht so und so reden oder du kannst hier nicht barfuß sitzen oder kannst hier nicht das und das tun. Ne? Das geht nicht als Pastor. Du bist Autorität. Du musst da ein Vorbild sein. Wo ich dann mich beruhigt in der Ecke setzen kann und sagen kann, du kannst nur froh sein, dass ich dir jetzt nicht meine Stärke zeige. Ne? Und meine starken Worte. Dass ich es einfach Gott übergebe. Lasst uns nicht richten, sondern lasst uns ermahnen zur Ermutigung. Zur Erbauung und zur Liebe. Ja, ich danke dir, dass du unsere Stärke bist. Du hast gesagt, dass du den Schwachen nimmst, um den Starken zu leiten, und den Dummen, um den Klugen zu lernen. Und das tust du ja. Es zählt nicht, wer ich bin und was ich bin hier. Es zählt nur, dass mein Herz dich sucht, Vater. Dass meine Seele nicht aufhört, nach dir zu schreien und dich anzubeten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns leitest, ganz laut. Dass du Wunder tust, dass du uns trägst, Herr. Vater, dass du uns vergibst, dass unsere Sünden abgewaschen sind durch das Blut deines Lammes. Ja, weil du weißt, dass wir es nicht schaffen. Ja. Und ich danke, dass du uns lehrst, wenn wir das zulassen und wollen. Dass du uns leitest, wenn wir das zulassen und wollen. Dass du uns auch tröstest, wenn wir das zulassen und wollen. Dass wir alles, was wir brauchen als Menschen, bei dir finden. Wir müssen nur wollen und akzeptieren, dass es manchmal einfach schwer ist. Aber ein zerbrochenes Herz ist für dich ein wohlgenehmes Opfer. Und also bitte ich dich auch, dass du nicht aufhörst, mit uns zu läutern, und ich liebe deine Züchtigung, ja, so wie David das sagte, ja, König David. Ja, ich liebe deine Züchtigung. Und lehre uns, was es heißt, beschützt zu sein. Ja, dass wir akzeptieren und nicht weiter kämpfen für unser Wohl. Du weißt, warum du uns beschützt vor unserem Wohl, ja. Ja, weil es uns zerstören würde. Ja, also hilf uns, weise miteinander umzugehen, auch mit den Problemen, die gerade hier jeder hat vielleicht. Und ich danke dafür, dass du das tust, schon so lange. Amen. Okay.